Musikalisch lauschten wir gerade den Chasadors mit Island, eine Inselhymne. Und ich mache gleich weiter mit Lobeshymnen auf meinen aktuellen Studiogast, Ferdinand Saalbach. Und ich habe gerade, das habe ich dir vorhin gar nicht erzählt, doch ein paar weitere Attribute hier aufgetan im wunderschönen Tide Radio Studio. Finde ich die zu dir passen? Kannst du gleich bestätigen oder auch wegnicken?
Gott. Ich habe ein bisschen Angst.
Jetzt kann alles passieren. Ich habe noch geschrieben, ein mutiger, emanzipierter Mann, im weitesten Sinne ein Tabubrecher, ein Vorreiter, ein Frauenliebhaber und natürlich Buchautor deiner eigenen Geschichte Steine im Rucksack.
Naja, wenn du das so sagst, dann nehme ich das jetzt mal so hin.
Sehr schön.
Also zumindest der Rest ist auf jeden Fall wahr.
Ja, da sind wir auch schon direkt beim Thema. Mich hat das nämlich total beeindruckt, weil ich dich auch damals bei Tide anders erlebt. Ich hatte dich einfach immer oft als fröhlichen, hektischen, gut gelaunten, aber so Tabula Rasa-Mann abgespeichert. Es war selten länger eine Unterhaltung als 3 Sekunden, aber vielleicht war ich, weil du, vielleicht hattest du auch Angst, dass ich
Hallo,
dich wieder,
tschüss.
Genau, dass ich dich anflirte oder keine Ahnung. Und du hast ja auch dann hier parallel noch studiert, einen Masterstudiengang, oder bin ich da völlig?
Genau, an der Hamburg Media School, den MBA-Studiengang. Dadurch kam ja auch so ein bisschen der Kontakt zu Tide zustande. Weil man eben als Student an der Hamburg Media School quasi auch als Nebenjob hier arbeiten konnte oder sich eben als Produzent dann aber ohne Bezahlung verdingen durfte.
Genau, wie das halt so ist. Aber was hat dich, wie bist du auf die Idee gekommen, hier bei Tide so tolle Konzepte zu entwickeln und zu moderieren, wie zum Beispiel eben diese Sportshow, die hier natürlich anders hieß?
Naja, schlussendlich war es ja so, dass ich wegen Tide an die Hamburg Media School gekommen bin. Also die Richtung ist schon so rum gewesen, okay, dass ich eben ganz aktiv damals was gesucht habe, wo man Medien studieren kann, aber dabei auch aktiv Medien produzieren kann. Und da hat die HMS eben auch damit geworben, kommt zu Tide, hier könnt ihr eure eigenen Konzepte umsetzen. Und ich hatte eben auch die Hoffnung, dass ich dann an der HMS mit ganz vielen Menschen zusammentreffe, die auch Bock haben, Radio und Fernsehen zu machen. Die Realität war leider ein klein wenig anders.
Dir ist es ja trotzdem gelungen, mit verschiedenen Formaten hier on air zu gehen und natürlich sogar im Fernsehen. Und du hast natürlich sogar den Fernsehpreis Fink hier mitentwickelt und auch moderiert die Veranstaltung und natürlich auch die legendäre Hörmöwe.
Ja, das ist richtig. Also die Hörmöwe habe ich nicht entwickelt.
Ja.
Das kann ich mir nicht auf mein Revier schreiben. Aber ja, den Fink-Fernsehpreis habe ich dann im Anschluss an mein Studium, weil ich halt mehr Studenten der HMS motivieren wollte, sich auch bei Tide einzusetzen, habe ich eben ganz viel Nachdruck darauf gegeben, auch einen Preis zu entwickeln, der dann eigentlich sich nur an Studenten richten sollte, dann aber später eben ausgeweitet wurde und quasi zum gesamten Tide-Fernsehpreis wurde.
Und kann man denn sagen, dass du quasi von deiner Schulzeit an in der Grundschule bis zu dieser Zeit hier bei Tide und deinem Studium so eine Art Überflieger warst? Oder wurde die Sachen sind dir so mehr oder weniger an den Schoß gefallen und du musstest jetzt nicht stundenlang büffeln?
Ja, das ist richtig. Das ist aber manchmal auch ein echtes Laster. Also ist tatsächlich so, dass ich seit frühester Kindheit irgendwie, ich konnte mit 4 Jahren lesen und schreiben und rechnen und habe Kindern im Kindergarten vorgelesen. Ich sollte in der 2. Klasse eine Klasse überspringen und das ist mir immer sehr, sehr viel zugeflogen. Das ist aber blöd, weil dann lernt man nämlich nicht, sich Dinge zu erarbeiten. Das rächt sich irgendwann. So ab 14, 15 sind meine schulischen Leistungen dann auch ganz fies in den Keller gegangen. Letztendlich habe ich mein Abi mit 3,0 gemacht. Aber halt auch
das einfach, muss man erstmal schaffen.
Naja, weil ich letztendlich aber überhaupt keinen Bock auf Lernen und nichts hatte. Also ich habe mein Abi wirklich so im naja, sehr, sehr rotzig und arrogant mit halt null Einsatz gemacht.
Und wurdest du damals deswegen auch in der Schule mal gemobbt oder warst du mal Außenseiter?
Nee, ich wurde aus anderen Gründen gemobbt.
Die du hier nicht verraten willst?
Nee, das können wir schon drüber sprechen. War halt so, dass es gibt ja so einen klaren Bruch in meiner Kindheit, so mit 13, 14, als sich meine Eltern getrennt haben. Und ich glaube, das war auch, wenn man das heute zusammensetzt, war das halt auch was mich sehr viel mehr beeinflusst hat, als ich das damals dachte. Da ging es dann bei mir los, dass halt aus heutiger Sicht kann man sagen, wirklich depressive Einbrüche passiert sind, die ich damals gar nicht so wahrgenommen habe. Und dann, wo ich vorher halt ein relativ integrierter, fröhlicher, lustiger Schüler war, zwar immer irgendwie ein Streber, aber halt irgendwie dabei, habe ich da dann meine Rolle verloren, habe mich mehr in den Rowdies orientiert. Die fanden mich aber so, also die haben mich ganz gerne genommen als jemanden, auf den man rumprügeln kann.
Ja.
Und die Rolle habe ich dann halt bis zum Abi quasi mehr oder minder erfüllt.
Glücklicherweise bist du ja da anscheinend irgendwie ausgestiegen, was mich aber mehr interessiert. Wir können ja nochmal bei der Geschichte, bei deiner Kindheit, deiner Eltern anfangen. Würdest du sagen, hattest eine liebevolle, beschützte, behütete Kindheit erfahren dürfen?
Also bis vor 2 Jahren hätte ich das definitiv bejaht und habe eigentlich gedacht, dass meine Kindheit sehr, sehr schön und ruhig und angenehm verlaufen ist und dass meine Eltern, ja klar, nicht alles richtig gemacht haben, aber mit Sicherheit auch gar nicht so viel falsch. Ja, und dann kam eben der Zusammenbruch vor 2 Jahren, dann kam die Aufnahme einer analytischen Psychotherapie. Dann hat meine Therapeutin die Dinge, die meine Eltern getan haben, mal in ein anderes Licht gerückt. Also ich habe ihr quasi erzählt, das und das und das ist passiert. Meine Therapeutin hat sich das alles angehört und die hat dann halt irgendwann gesagt so, mein lieber Herr Saalbach, das, was Sie mir hier erzählen, das ist ganz schön harter Stoff. Das sind ganz schön heftige Dinge, die Ihre Eltern mit Ihnen gemacht haben. Und das ist alles andere als behütet und liebevoll.
Sie spricht ja sogar von Missbrauch.
Ja, das ist richtig. Und aus heutiger Sicht, mit dem, was ich eben über meine eigenen Erlebnisse auch gelernt habe, muss man das auch unterschreiben. Das, was mir passiert ist, ist sexueller Missbrauch durch meine Mutter. Als einer von vielen Tatbeständen in meiner Kindheit.
Es fällt mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer, drüber zu sprechen und nachzufragen, zumal du das so wunderschön in deinem Buch als Einleitung schreibst. Ich zitiere nur mal 1-2 Sätze, dass wir halt alle von unseren Eltern beim Eintritt in dieses Leben einen Rucksack aufgesetzt bekommen. Und wenn Eltern sich nicht bewusst machen, wie wichtig es ist, diesen Rucksack mit Bedacht zu packen, dann kann das dazu führen, dass uns viele lebenswichtige Kompetenzen fehlen. Dann wird das Leben schwerfälliger und so weiter und so fort. Das ist jetzt sehr auch ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber beschreibt ganz viele Menschen genau da, die ich spiegel und es auch teilweise bei mir wahrnehme. Und wo würdest du sagen, wie fing bei deiner Mutter der Missbrauch an? Oder
naja, vielleicht setzen wir noch einmal an diesem Moment vorher an, ne? Also ich glaube wirklich, dass gerade in unserer Generation, aber vor allen Dingen auch in der Elterngeneration, viele Menschen mit so einem Rucksack durch die Gegend laufen. Und das Fiese an so einem Rucksack ist eben, man guckt da nicht direkt rein, sondern man hat sich vielleicht daran gewöhnt, dass der irgendwie schwer ist und dass er einen zum Boden zieht, aber man macht sich gar nicht die Mühe, irgendwie mal zu überprüfen, was ist da eigentlich los? Wie sieht's eigentlich in meinem Rucksack aus? Und darum geht's ja in dem Buch, dass ich genau das mal gemacht habe, nachdem ich halt viel getrieben war, viel irgendwie, du hast es ja vorhin beschrieben, immer von einem Termin zum anderen gehetzt, immer irgendwie das neue schnelle Auto und viel Geld und viele Frauen und
viele
sowas.
Viele Dates, genau.
Viele Dates, genau. Und aber halt eigentlich immer so eine Getriebenheit und immer so ein Lavieren zwischen, ja, alles ist toll und auf der anderen Seite auch ganz viel Dunkelheit in mir drin und auch gar nicht so richtig wissen, woher das kommt, sodass es halt irgendwann mal an der Zeit war, den Rucksack abzunehmen und reinzugucken. Und dabei sind eben dann diese ganzen Dinge aufgeploppt, wo wir eben quasi voll ins kalte Wasser gesprungen sind, gleich mal den Missbrauchsfels hier reingeräumt haben. Das war halt dann quasi, ja, das, was nach viel Aufarbeitung mal rausgekommen ist, dass das halt, was mir damals passiert ist, was ich für vollkommen normal hielt, dass das eben nicht normal war, sondern dass es eben Missbrauch war.
Und würdest du sagen, als Folge von diesem Missbrauch hattest du Burnout-Zustände oder Depressionen, vielleicht sogar Todessehnsüchte entwickelt, die dich immer wieder mal begleitet haben?
Ja, also in einem großen Konglomerat, wenn man das dann mal so sehen mag. Also für mich ist sowas wie eine Depression oder eine Suizidalität, Todessehnsucht, was auch immer, sind für mich mehr oder minder Symptome von irgendwas, was tiefer liegt oder was tiefer aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und das ist eben bei mir in glaube ich, einer Extremsituation der Fall. Also was in meiner Kindheit geschehen ist, ist ganz viel Chaos. Ganz viele Dinge, die nicht normal sind, die nicht in Ordnung sind. Also ganz viele Steine, die dort in meinen Rucksack gepackt wurden. Und daraus ist dann im späteren Leben eben Depression entstanden, Suizidalität entstanden, auch noch ganz viele körperliche Symptome. Also Pickel im Gesicht und irgendwie Magen-Darm-Beschwerden und alles Mögliche. Rennt man dann halt zum Arzt, doktert irgendwie an diesem Symptom rum, aber es ist eben genauso ein Symptom wie der ganze psychische Kram und alles hat halt seine Ursache, dass früher ein Weltbild aufgebaut wurde, was halt nicht normal, was halt nicht im Gleichgewicht ist, was mir nicht die Möglichkeit gegeben hat, dieses Leben als was Lebenswertes und Schönes anzunehmen, sondern was mir halt immer so eine Getriebenheit, immer so eine Unzufriedenheit, immer so ein Ungleichgewicht mitgegeben hat.
Das war dir aber wahrscheinlich früher gar nicht so bewusst. Du hast wahrscheinlich gedacht, das gehört sich so. Ich habe auch solche Phasen gehabt und habe sie manchmal heute noch, wo ich denke, ich muss jetzt heute mal 5 Sachen schaffen und dann bin ich richtig gut.
Ja, genau. Also ich habe auch bis die Therapie begonnen hat, gar nicht gewusst, dass man diese Lebensunlust, die ich latent immer mit mir rumgetragen habe, also dieses Gefühl, dass ich gar nicht weiß, was ich hier auf der Welt soll oder dass das doch alles irgendwie manchmal sinnlos ist, dass ich auch ganz häufig irgendwie daran gedacht habe, naja, warum bin ich denn hier oder was bringt mir denn das? Eigentlich könnte ich doch morgen gehen und es wird mich auch niemand vermissen. Also dass all diese Dinge, dass die ungesund sind, dass die nicht normal sind. Ich hielt das immer für normal. Genauso wie ich halt Tiefphasen, also wenn ich aus dem Job gekündigt wurde oder wenn mich eine Frau
das
verlassen hat.
Das beschreibst du auch gut in einem Buch, ja.
Ja, das hat mich halt richtig umgehauen, aber ich dachte immer so, ja, das ist halt normal, das ist halt das Auf und Ab, was man im Leben hat. Und das hat bis zur Therapie gebraucht, dass mir mal gesagt wurde so, nein, das, was Sie da erleben, das ist schon ein bisschen krasser als das normale Tief. Das ist schon wirklich eine Depression. Das ist schon wirklich was Krankhaftes, was man auch behandeln kann und wo man auch Heilung für erfahren kann.
Vielleicht, da sprechen wir gleich drüber, hast du auch viel Heilung, so wie ich teilweise in Musik gefunden. Denn als Van Salbach, finde ich, hast du wundervolle Titel von den 60ern, 70ern, alle möglichen toll, auch von Dire Straits und viel mehr, akustisch interpretiert. Einen davon hören wir jetzt, Van Salbach mit dem wundervollen Coldplay, ich nenne es einfach mal Arrangement, What If? Dahinschmelzen. Ich bin schon fast geschmolzen.
Immer noch so ein bisschen komisch, sich da selber zu hören. Gewöhne ich mich auch noch dran.
Ja, da hast du ja wirklich eine wundervolle Interpretation des wundervollen Songs What If von Coldplay hingelegt. Was mich fragt, wie kannst du dich da in so eine Stimmung versetzen, ans Piano zu gehen und so schön zu singen und das auch noch aufzunehmen? Und man kann es ja auch im Internet nachhören.
Ja, es ist also quasi über die Krankheit oder die Behandlung der Krankheit entstanden. Tatsächlich habe ich, ich habe eben nach dem ersten Zusammenbruch ein halbes Jahr später ein paar Monate in der Klinik verbracht, in Stuttgart, in der Klinik für analytische Psychotherapie. Und da stand auch ein Klavier. Ich habe quasi 20 Jahre lang immer Klavier gespielt, aber auf einem sehr, sehr mittelmäßigen Niveau. Also ich finde auch das, was ich jetzt mache, nicht sehr professionell. Aber in dieser Klinik hat sich das halt nochmal ganz krass entwickelt. Also dort habe ich gelernt, gebrochene Akkorde zu spielen, mich selber zu begleiten, quasi vom Blatt auch Stücke nachzuspielen. Und das war halt ein ganz bedeutender Therapieerfolg oder eine ganz bedeutende Verarbeitungsmaßnahme, dass ich dort halt angefangen habe, diese Stücke, unter anderem eben auch so Stücke von Coldplay, sehr emotionale Stücke zu spielen und darüber so ein Stück weit auch meine Emotionen nach draußen zu bringen über die Musik. Und was halt echt krass war, man hat wirklich gemerkt, wie mit mehr Dingen, die in der Therapie besprochen wurden oder die aufgebrochen wurden, hat sich das so angefühlt, wie wenn eine Fessel abspringt und plötzlich konnte ich irgendwas mehr. Also habe mich ans Klavier gesetzt und ich hatte irgendeinen neuen Skill gelernt, ohne dass ich den wirklich irgendwie erlernt hatte.
Weißt du noch, warum du dir gerade diesen Song ausgesucht hast? Ist das einer deiner Lieblingsbands oder Songs, die dich in einem ganz speziellen Moment berührt hatten?
Puh, also ich kann dir gar nicht genau sagen, wie es zu dem Song gekommen ist, aber es gibt halt so Songs, die bei mir irgendeinen Eindruck hinterlassen haben und von denen ich irgendwie das Gefühl hatte, die will ich selber mal spielen. Und da gehört What If eben dazu. Es gibt so ein paar Textzeilen, aber ich müsste jetzt den Text nochmal vor mir sehen, um dir zu sagen, so, das sind die Textzeilen, die es irgendwie bedeutsam gemacht haben.
Das können wir gerne mal in der stillen Stunde vielleicht, genau, hoffe ich dich mal besuchen, mal gerne machen. Nochmal zurück zu diesem Missbrauchsthema von deiner Mutter. Was war denn so deine erste Reaktion, als deine Therapeutin dir das quasi so auf den Latz geknallt hatte, so dass dieser Missbrauch stattgefunden hat? Oder wie hast du ihn erlebt als Kind?
Also es ist ja so, dass meine Therapeutin hat ja da so ein paar Tricks angewendet, um da ranzukommen überhaupt. Ne? Meine Mutter war für mich eigentlich, wenn ich über meine Mutter gesprochen habe, war das immer so, ja, ich kann die nicht leiden, weil sie damals sich von meinem Vater getrennt hat, ausgezogen ist und dann keinen Unterhalt bezahlt hat. Ist ja bei mir so diese verquere andere Situation. Üblicherweise ist es ja so, der Vater geht, Kinder bleiben bei der Mutter, Vater zahlt Unterhalt. Bei mir war es genau andersrum und Mutter zahlt halt keinen Unterhalt. Ich habe dann gegen meine Mutter geklagt und dadurch war halt meine Mutter lange Zeit oder eigentlich seit diesem Zeitpunkt für mich so eine Persona non grata, mit der ich auch keinen Kontakt mehr hatte und an die ich nicht gedacht habe. Und wenn mich jemand nach meiner Mutter gefragt hat, habe ich immer diese Geschichte erzählt. Meine Therapeutin hat dann irgendwann gesagt, so, naja, aber wie ist das denn vor der Scheidung? Was ist denn das Gefühl, was Sie mit Ihrer Mutter vor der Scheidung verbinden? Und da habe ich ja gesagt, so, naja, irgendwie ist es so ein Gefühl von Abscheu, ich mag sie nicht. Es ist irgendwie so ein Gefühl von Ekel, also sie ist mir irgendwie unsympathisch und ich will nicht, dass sie da ist. Ich konnte sie eigentlich noch nie wirklich leiden. Und diesem Gefühl ist meine Therapeutin nachgegangen. Dann habe ich ihr von so ein paar Situationen erzählt, im Buch ist das dann auch ein bisschen ausführlicher beschrieben, und auch Situationen, die ich immer irgendwie als normal empfunden habe. Und da hat meine Therapeutin mir dann ganz ruhig gesagt, so, nee, das ist nicht normal, was ihre Mutter da macht. Ihre Mutter behandelt sie wie ein Liebhaber, die behandelt sie nicht wie ein Sohn. Und das ist auch das Gefühl, was sie mit ihr verbinden. Sowas macht eine Mutter nicht. Das ist nicht in Ordnung.
Entschuldigung, wie hat sich das denn konkret geäußert? Hat sie dich angefasst, geküsst? Hat sie dir Komplimente gemacht, du hübscher Mann oder dir vielleicht eher deines Vaters hätten gelten sollen?
Naja, dann beschreibe ich eben einfach mal so eine dieser Szenen, über die wir da hingekommen sind. Da war ich 11 Jahre alt, hatte eine Freundin, wollte die vom Bahnhof abholen. Also wir waren eigentlich verabredet. Ich stand mit einer Rose am Bahnhof. Es war der Rosenmontag und gleichzeitig der Valentinstag. Also fiel beides auf einen Tag. Und als 11-jähriger Bengel denkt man da halt, da muss man jetzt seiner Freundin eine Rose schenken. So, Freundin kam aber nicht, hatte irgendwie die Verabredung verpasst oder da was auch immer. Ich habe sie dann von der Telefonzelle aus angerufen. Da war sie zu Hause, hat gesagt, nein, wir sind doch gar nicht verabredet. Ich war hoch enttäuscht und tief verletzt und bin dann weinend nach Hause gegangen. Und um in meine Wohnung oder in unsere Wohnung zu kommen, musste ich eben durch das Ladengeschäft meiner Eltern. Dort war dann meine Mutter, hat mich weinend entdeckt, hat mich zu sich geholt und hat gesagt, was ist denn los? Und dann habe ich ihr das erzählt und daraufhin antwortete sie dann, naja, du kannst die Rose ja auch einer anderen schönen Frau schenken, beispielsweise mir. Und das war so ein Moment, in dem ich dieses Ekelgefühl oder mit dem ich dieses Ekelgefühl verbunden habe, wo ich gesagt habe, nein, da gehörst du nicht hin. Du bist für mich keine schöne Frau, der ich eine Rose schenken will. Das ist nicht deine Position.
Und du meinst, sie wollte das nicht so als nach dem Motto haben, du bist ein toller Sohn und schenkst deiner Mutter eine Rose.
Naja, vielleicht war das so, ne? Und das ist eben genau diese Schwierigkeit, diese Szenen auch irgendwie auseinander zu formulieren. Also ich bin mir sicher, es gibt jetzt Leute, die sitzen am Radio und sagen, was ist denn das für eine seltsame Geschichte? Wie kann man denn daraus Missbrauch ableiten? So Missbrauch ist was viel Schlimmeres. Und ja, es gibt auch Situationen, die viel eindeutiger Missbrauchssituationen sind. Es gibt Situationen, die viel weniger eindeutig sind. Aber das, was man daran halt erkennen kann, ist so ein Muster, das sich bei meiner Mutter in verschiedenen Situationen immer wieder gezeigt hat. Also so ein Muster, dass sie sich in eine Position begibt, an die sie nicht gehört, an der sie sich nicht wie eine Mutter benimmt, sondern eben wie jemand, der flirtet.
Du hast ja gerade beschrieben, du hast irgendwie keinen Kontakt mehr zu ihr, was mich aber interessiert und wahrscheinlich ganz viele Hörer da draußen auch. Sollte es eine Art von Kontaktaufnahme geben, hast du sie mal mit diesen Vorwürfen und auch mit diesen Buchsteinen im Rucksack konfrontiert?
Nein. Ich habe auch tatsächlich gar kein Interesse daran, noch in irgendeiner Form mit meiner Mutter in Austausch zu treten. Was einfach daran liegt, Ich glaube, dass jeder erwachsene Mensch für seine Taten verantwortlich ist. Ich glaube, dass das, was sie missbräuchlich mit mir gemacht hat, dafür kann sie tatsächlich relativ wenig in meinen Augen. Sie ist selber von ihrem Vater missbraucht worden. Sie hat also nie irgendwie gelernt, wie normaler Umgang mit Kindern sein sollte. Und deswegen war es halt immer so ein dauerhaftes Grenzverschieben. Und das mache ich ihr gar nicht so sehr zum Vorwurf. Was ich ihr aber zum Vorwurf mache, ist die Art und Weise, wie sie damals die Familie verlassen hat, wie sie sich im Unterhaltsstreit gegen mich gestellt hat, wie sie über Jahre lang sich gewehrt hat, Unterhalt zu zahlen, wie sie meinen Vater an den finanziellen, an den Rand des finanziellen Ruins getrieben hat. Und auch die ganze Art und Weise, wie sie in den letzten 10, 20 Jahren immer mal so läppische, man kann es wirklich nicht anders sagen, läppische Entschuldigungsversuche gemacht hat. Also war mal irgendwie eine Postkarte mit, ich bin so traurig und dass du mich als Sohn verstößt und sowas. Es war immer
du
so.
Du meinst, es kam nicht von Herzen oder
es war nicht ehrlich. Ja, es war nicht ehrlich und es war immer irgendwie, es war auch immer so ein Schwung an Schuld. Vorwurf mit dabei. Also so, du bist der Sohn, der mich verlassen hat und ich, arme Mutter, leide darunter so sehr. Es ist halt so eine ganz, ganz krasse Ich-Bezogenheit, die dahinter steht. Und für mich ist eine Entschuldigung, das schreibe ich auch im Buch halt nochmal so, für mich ist eine Entschuldigung immer nicht, dass ich hergehe und sage, ich möchte meine Schuld loswerden, sondern dass ich eher zu der anderen Person gehe und sage, ich gebe meinen Fehler zu und dadurch nehme ich die Schuld von dir weg. Du hast keine Schuld an dem, was zwischen uns vorgefallen ist. Das ist für mich eine Entschuldigung und das ist was, auf dem man halt wieder aufbauen kann. Und das habe ich von ihr nie so erlebt und ich glaube auch nicht, dass sie dazu jemals in der Lage sein wird.
Das macht mich jetzt gerade fast sprachlos. Was mich aber noch sehr interessiert, du bist ja aber auch schon an die Öffentlichkeit mit diesem Buch gegangen. Wie war da so die Resonanz und wie hat der Rest deiner Familie, wie zum Beispiel dein Bruder, auf dieses Buch reagiert? Ich gehe mal davon aus, er hat es wahrscheinlich mit Hochspannung gelesen.
Nee, das glaube ich nicht. Tatsächlich glaube ich, dass meine Familie, und das ist auch was mir meine Analytikerin bestätigt, dass meine Familie das eher verleugnet. Also, dass sie eher Abstand davon nimmt, das Buch zu lesen, dass sie sagt, das will ich alles gar nicht wissen, dieser Schund, den er da schreibt oder was weiß ich was. Also, dass die sich gar nicht wirklich damit auseinandersetzen. Ich weiß, dass mein Vater davon Kenntnis genommen hat. Ich habe über WhatsApp auch mal irgendwann Rezensionen zu dem Buch, die ja sehr positiv sind, die mir viel Mut zusprechen und sagen, das ist ganz wichtig, dass man eben diese Aufarbeitung betreibt. Die habe ich bei WhatsApp geteilt und dann habe ich eben entsprechend gesehen, mein Vater hat die auch alle gesehen. Kontakt zu meinem Vater habe ich ja, das ist im Buch auch beschrieben, abgebrochen, eben einfach, weil er auch nicht in der Lage war zu sagen, ich arbeite das gemeinsam mit dir auf, sondern weil er im Modus verharrt ist zu sagen, das ist alles deine Schuld, das ist alles dein Problem, du musst es lösen, ich habe damit nichts zu tun. Und so befindet sich eben meine Familie in einem Zustand, ich würde das mal so nennen, konstanter Verleugnung, nehmen diese Geschichte einfach nicht an und sagen, damit haben wir nichts zu tun. Mein Bruder ist im Buch ja mit erwähnt. Mein Bruder habe ich mit all diesen Geschichten im Vorfeld konfrontiert und habe ihm gesagt, guck mal, das ist alles passiert. Du musst dich jetzt mal entscheiden, auf welcher Seite du stehst. Du musst dich mal entscheiden, ob du anerkennst, dass diese Geschichten passiert sind und mit mir irgendwie darüber sprichst oder ob du sagst, ich glaube nicht, dass diese Geschichten passiert sind und ob du dich damit halt in eine Reihe mit meinen Eltern, mit schlussendlich Straftätern stellst. Das ist jetzt ein Punkt, an dem du dich mal entscheiden musst. Und mein Bruder hat sich halt gegen mich entschieden.
Boah, da anders gefragt, das fällt mir jetzt spontan ein. Wenn du jetzt einen großen, ist ja bald Weihnachten, wenn du jetzt einen großen Wunsch hast, oder was wünschst du dir konkret von deiner Stammfamilie? Hast du da überhaupt noch einen Wunsch?
Naja, weißt du, ein Teil meines Herzens wird sich immer wünschen, dass mal irgendwann der Moment kommt, an dem die sagen, okay, guck mal, da sind schlimme Sachen passiert und wir sind uns bewusst darüber, dass wir hier Fehler gemacht haben. Lass uns zusammen hinsetzen und gucken, wie wir da rauskommen können. Aber ein ganz wichtiger Teil von Therapie ist auch, dass man sich genau von diesem Wunsch löst. Dass man eben sagt, vielleicht wird es nie dazu kommen, dass meine Eltern das einsehen oder dass meine Eltern in eine Situation kommen, in der sie reflektiert und aufgeklärt darüber sprechen können, sondern sie werden immer in einem Zustand von Verleugnung bleiben, sodass ich dann halt für mich auch die Kraft sammle und sage, ich kann mich von euch distanzieren, ich kann von euch weggehen. Der Punkt, der ist auch im Buch beschrieben, es gab eine Zeit, Weihnachten letztes Jahr, an dem ich eigentlich meine Eltern anzeigen wollte und gesagt habe, ich möchte jetzt, dass das rechtlich geklärt wird. Ich will gar nicht, dass ich irgendwie Geld von euch kriege oder sowas, aber ich will euch vor Gericht
sehen. Das hast
du
so angesprochen direkt?
Ja, ja.
An Weihnachten direkt?
Ein paar Tage vor Weihnachten. Okay. Also es hat sich ja an Weihnachten, haben sich ja bei uns immer viele Dinge entzündet. Also ist im Buch auch wirklich sehr, sehr ausführlich dargestellt mit E-Mail-Kontakt und was ich da hingeschrieben habe und was zurückgekommen ist. Aber so die Quintessenz war, dass ich irgendwann gesagt habe, Ich werde euch anzeigen, ich bringe euch vor Gericht, einfach weil ich möchte, dass ihr euch einmal für eure Taten in der Öffentlichkeit verantworten müsst. Und dass ihr nicht sagen könnt, ist doch alles nicht so schlimm, ist doch alles irgendwie
nicht
so passiert.
Stell dich mal nicht so an. Oder
stell
so.
Dich mal nicht so an, genau. 3 Tage später bin ich zu meiner Therapeutin rein und habe gesagt, wissen Sie was, ich habe was ganz Entscheidendes gelernt. Ich werde meine Eltern nicht anzeigen, weil es ist einfach so viel vergeudete Kraft, andauernd meinen Eltern erklären zu wollen, was da schiefgelaufen ist, mich andauernd rechtfertigen und verteidigen und beweisen und irgendwie darlegen zu müssen. Diese ganze Kraft, die kann ich auch nehmen und kann sie für mich nutzen, um endlich gesund zu werden, mich von meinen Eltern zu distanzieren und zu sagen, ich nehme meine Kraft, damit ich diesen Weg gehen kann und nicht mehr, damit ich euch irgendwas erklären muss. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Durchbruch in der Therapie.
Ja, und auch ein wichtiger Durchbruch auch für dich. Und ich finde es total sensationell, wie selbstbewusst und fröhlich du gerade neben mir stehst. Und ich denke dann immer nur, Hut ab, du hast es echt geschafft. Und ich glaube, es gibt so viele verletzte Seelen, die hier rumlaufen und nach Liebe streben. Und ich sag mal, deren Rucksack so schwer ist, die unter ihrem schweren Gepäck leiden. Und ich glaube sehr, oder für mich ist das so, ist dein Buch Steine im Rucksack wirklich ein großes Mutmachbuch. Und ich bewundere dich sehr dafür, dass du diesen Mut hast, auch diesen Weg zu gehen und dass du auch sagst, hey, ich mach weiter. Ich meine, du bist ja ein begnadeter Musiker und dich kann man ja auch als Moderator buchen.
Bevor wir dahin kommen, lass mich noch einen Satz, also das finde ich nämlich ganz wichtig, wie du das gerade gesagt hast, dass es ein Mutmachbuch sein soll. Ja, es ist meine Geschichte. Ja, ich erzähle meine Geschichte und es ist halt mein individuelles Erleben und es ist mit Sicherheit auch in vielen Fällen ein Extremfall. Ich glaube aber, dass es vielen Menschen so geht, dass viele Menschen, gerade in unserer Generation, ähnliche Geschichten haben und dieses Buch soll auch ein Appell sein, widmet euch eurem Rucksack und es ist auch ein Appell an Eltern. Alle Eltern machen Fehler, das ist auch nicht schlimm. Die Größe zeigt sich darin, zu diesen Fehlern zu stehen, bereit sein, mit den Kindern diese Fehler auch aufzuarbeiten und sich einzugestehen, dass halt vielleicht ein paar Dinge schiefgelaufen sind. Und dann kann man auch gemeinsam so einen Weg beschreiten. Es muss nicht so sein wie bei mir, dass man als Kind dann alleine dasteht.
Ja, es kommt aber trotzdem nochmal gleich. Du hast auch wenig Zeit auf deine Tätigkeit zurück als Moderator. Wenn ich zum Beispiel denke, du bist genau der ideale Mann für meine Hochzeit oder keine Ahnung, Junggesellenabschied, du moderierst alles. Auch Sportveranstaltungen. Also
das wäre schlimm. Also das wäre schlimm.
Nein, du weißt, was ich meine.
Schon, ja, klar. Man soll sich schon ein bisschen spezialisieren. Ne? Wenn man alles kann, dann kann man alles nicht richtig. Also ich bin hauptsächlich oder als Moderator bin ich jetzt hauptsächlich im Bereich Firmen-Events unterwegs. Ich nenne mich auch Moderator für markengerechte Firmen-Events, weil ich halt aus dem, was ich in Werbeagenturen gemacht habe, einfach ein hohes Verständnis dafür habe, wie man eine Marke von einem Unternehmen repräsentiert. Und das ist eben auch das, was so mein Kerngeschäft ist. Also dass ich Firmen dabei unterstütze, Mitarbeiter-Events, Produktpräsentationen. Irgendwie so, also alle Veranstaltungen, die eben Firmen machen, bei denen es ihnen wichtig ist, dass sie einen Moderator haben, der versteht für was diese Firma steht und diese Marke auch entsprechend präsentiert. Dafür bin ich da.
Super, aber ich lasse jetzt trotzdem nicht locker. Dann buche ich dich halt eben als Musiker für meine Hochzeit, wann die auch immer stattfinden soll, wenn überhaupt. Wir hören jetzt auf jeden Fall einen Song, der würde da vielleicht auch ganz gut hinpassen. A Dustland Fairy Tale im Original von The Killers.